Möchte gerne aus dem Matthäus-Evangelium den Auferstehungsbericht oder einen Teil des Auferstehungsberichtes lesen. Und zwar so, wie der Evangelist Matthäus es erzählt, den Beginn dieser Auferstehungsberichtes. Ich lese daher von Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Ihr Lieben, das ist ein gewaltiger Bericht. Ein gewaltiger Bericht, der wo stattfindet? Am Grab. Er findet statt vor dem Grab Jesu. Ihr Lieben, die Kirche, die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte hindurch hat ihren Ausgangspunkt genommen am Friedhof, an einem Grab. Nicht so ein Friedhof wie heute, aber wo man eben Menschen beerdigt. Am Grab. Nun, normalerweise ist ein Grab ein Ort, der symbolisiert das Ende. Der symbolisiert die Vergänglichkeit, das Aufhören. Manchmal auch die Sinnlosigkeit. Aber hier ist es nicht ein normales Grab. Es ist das Grab Jesu und es ist ein leeres Grab. Dort am Grab, aber es ist ein Grab und das ist entscheidend. Und der Evangelist Matthäus ist derjenige unter den Evangelisten, der am stärksten das Grab betont. Bei der Beerdigung Jesu, aber auch im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu. Das Grab hat eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Bedeutung. Ihr Lieben, es wird hier erzählt, dass am dritten Tag, also vom Freitag an gesehen, früh morgens nach dem Sabbat, Sabbat ist der Samstag, also am Ostersonntag, ganz in der Früh bei der Morgendämmerung, haben sich zwei Frauen auf den Weg gemacht. Sie wollten zum Grab Jesu gehen und sie hatten eine Absicht, nämlich nicht zu schauen, ob das Grab schon leer ist, sondern ganz im Gegenteil, sie wollten den Leichnam Jesu salben mit Öl vor der Verwesung, vor der zu schnellen Verwesung schützen. Sie hatten überhaupt keinen Gedanken daran, dass Jesus auferstanden hätte sein können. Es war überhaupt nicht in ihren Gedanken. Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass die Frauen oder auch die Jünger nach der Kreuzigung Jesu damit gerechnet hätten, dass er aufersteht. Also auch diese Frauen, sie gehen hin, sie wollen den Leichnam Jesu sehen, sie wollen ihn aus den Leinentüchern auswickeln und wollen ihn salben und sie haben nur einen Gedanken, so wie es in den anderen Evangelien berichtet wird: Wer wälzt uns den Stein vom Grab? Das waren ihre Gedanken, nicht die Frage, ist das Grab endlich leer, weil er ja gesagt hat, dass er auferstehen wird. Überhaupt nicht. Und ihr Lieben, das Grab Jesu hat eine besondere Bedeutung auch im Zusammenhang damit, dass es etwas bedeutet. Es ist sehr interessant, dass in dem sogenannten Glaubensbekenntnis kommt sogar das Grab vor. Unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist doch interessant. Warum muss man das noch erwähnen, wenn er gestorben ist? Das Grab hat eine wirklich wichtige Bedeutung, eben auch im Zusammenhang mit einer Botschaft, die damit verbunden ist. Nun gehen wir 3 Tage zurück in diesem Bericht. 3 Tage vorher, am Freitag, den Rüsttag zum Passafest, hat man Jesus gekreuzigt. Und es heißt dann, als man ihn gekreuzigt hat, da gab es einen Mann, einen Ratsherrn, einen reichen Ratsherrn, einen jüdischen Ratsherrn, der scheinbar ein Jesus-Anhänger war. In einem Evangelium heißt es, er war es heimlich, er hat das nicht öffentlich bekannt gegeben. Aber jetzt hat er sich bekannt. Und er ist zu Pilatus geeilt und hat ihn um die Freigabe des Leichnams gebeten, Josef von Arimathea. Und der Pilatus hat ihm diese Freigabe erteilt und so konnte er mit seinen Helfern sozusagen den Leichnam Jesu entfernen vom Kreuz und in ein Grab bringen, das er für sich eigentlich gemacht hat. Es war ein völlig neues Grab. Es war noch nie jemand drinnen. Es war nicht weit weg von der Schädelstätte. Und es heißt, dass die beiden Frauen, die hier erwähnt werden, die waren dabei. Die waren dabei, die saßen so gegenüber von diesem Grab, heißt es, und haben beobachtet, wie Jesus beerdigt wurde. Das wird alles erzählt. Und diese beiden Frauen sind es, die hier jetzt auftreten. Aber noch etwas ist passiert, bevor die Frauen hier kommen. Und der Matthäus erzählt das unmittelbar vorher, noch in den letzten Versen des 27. Kapitels. Er sagt da am nächsten Tag, das war dann der Samstag, da sind die Hohenpriester und die Pharisäer, das waren nicht immer Freunde, aber da waren sie Freunde. Sie haben sich zusammengetan und sind zum Pilatus gegangen. Und sie haben den Pilatus eindrücklich und inständig gebeten, dass er das Grab Jesu bewachen lässt. Dass man Soldaten sendet, die sich vor das Grab Jesu stellen, um es zu bewachen. Und sie begründen das, die hohen Priester und die Pharisäer. Und sie sagen Folgendes: wir erinnern uns, dass dieser Jesus, sie sagen in dieser Verführer, ja, sie sagen nicht Jesus, sondern dieser Verführer, einmal gesagt hat, die Hohenpriester und die Pharisäer erinnern sich, dass sie gehört haben. Jesus hat das selber einmal Hohenpriestern gesagt und Pharisäern. Es gibt eine Stelle, wo das ausdrücklich erwähnt wird in den Evangelien. Und wir erinnern uns, dass er gesagt hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und darum bitten wir dich, dass du das Grab bewachst. Nicht deswegen, ich paraphrasiere jetzt mit meinen Worten, weil das dahinter steht. Nicht deswegen, weil die Pharisäer und die Schriftgelehrten gedacht und Hohepriester gedacht haben, dass er wirklich aufersteht. Ihre Sorge war die, sie haben zum Pilatus gesagt, denn es könnte sein, dass die Jünger während der Nacht kommen und den Leichnam stehlen und am nächsten Tag dann behaupten, Jesus ist auferstanden. Nur damit das wahr wird, was Jesus vielleicht gesagt hat. Und damit das ja nicht geschieht, bitten wir dich, dass du eine Wache davor stellst. Und sie sagen das so, du sollst diese Wache hinstellen, damit nicht noch was Schlimmeres passiert, als es eh schon angerichtet wurde mit Jesus. So in diesem Sinne. Denn wenn diese Botschaft durchbrechen würde, dass Jesus auferstanden ist, ob es nun stimmt oder nicht, es wäre die Katastrophe. Noch schlimmer als das, was Jesus zu seinen Lebzeiten getan hat. Das ist wirklich interessant. Die Hohenpriester und die Pharisäer, sie haben alles dran gesetzt, am Grab, wir sind immer noch beim Grab, Jesu etwas zu tun, damit ja nicht diese Botschaft von der Auferweckung Jesu durchbrechen könnte. Und ihr Lieben, es ist aber genauso geschehen, dass nämlich das Gerücht verbreitet wurde, nach der Auferstehung dann, dass der Leichnam von den Jüngern gestohlen worden ist. Und dass sie sozusagen, er ist nie auferstanden, sondern er ist eben nur weggebracht worden. Und das Gerücht wurde in die Welt gesetzt. Das wusste der Matthäus bei der Abfassung seines Evangeliums. Deswegen hat er das auch sehr bewusst hineingenommen, um zu dokumentieren, dass das eine Lüge ist. Dass das von vornherein sozusagen eine Lüge ist und erfunden worden ist. Es ist nämlich, wenn man die Verse dann danach liest, nach Vers 10, im 28. Kapitel, dann geht das weiter, nämlich die Wächter, die ja da überrumpelt worden sind durch den Engel, wie wir gelesen haben, die sind dann weggelaufen. Sie sind nicht zu dem Pilatus, ihrem Chef, gelaufen, sondern sie sind zu den Hohenpriestern gelaufen und haben ihnen gesagt, was geschehen ist. Sie konnten nichts dagegen machen. Und was haben die Hohenpriester und Pharisäer gemacht? Sie haben die Wächter bestochen. Steht genauso dort. Sie haben ihnen nicht geringes Geld angeboten, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Also sie haben ihn anständig bestochen und haben ihnen gesagt, wenn davon die Rede ist, was da passiert ist, dann sagt ja, dann sollt ihr sagen, ja, in der Nacht, da sind die Jünger gekommen und haben den Leichnam weggeschafft, während wir schliefen. Das war natürlich für die Wächter ein Todesurteil vom Pilatus her gesehen. Wenn das rauskommt, dass sie geschlafen hätten, während die Jünger den Diebstahl vollzogen haben, dann wären sie natürlich ganz sicher getötet worden als Strafe dafür. Aber die Hohenpriester und die Pharisäer, die hatten scheinbar großen Einfluss auf den Pilatus, denn es heißt dann an dieser Stelle, und sie sagten zu den Wächtern, wir werden uns das mit Pilatus schon ausmachen wegen euch, habt keine Sorge. Ihr braucht nichts befürchten, wenn ihr diese Lüge weiter verbreitet. Und es heißt dann, und diese Sache, dass sozusagen die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen haben, ging durch das ganze Volk. Es wurde wirklich verbreitet. Es hat mit diesem leeren Grab zu tun. Gefährliche Nachricht, das leere Grab bei Jesus. Und ihr Lieben, das hat etwas zu tun eben mit der Tatsache, dass Jesus wirklich gekreuzigt wurde. Und das wurde durch die ganze Kirchengeschichte nicht nur mit dieser These hat man so versucht, diese Bedeutung der Auferstehung oder die Tatsache der Auferstehung zu leugnen, sondern man hat auch andere Theorien gefunden. Eine beliebte Theorie war die Scheintod-Theorie, dass Jesus eigentlich gar nicht wirklich gestorben ist am Kreuz. Er ist noch als Lebender abgenommen worden und hat sich dann irgendwie aus dem Grab befreit, vielleicht auch mit Hilfe anderer, und ist dann irgendwo ganz weit weg. Und das geht hin bis zur Theorie, die es im Islam gibt, ihr Lieben, seit dem 7. Jahrhundert. Der Islam kennt ja auch Jesus. Er ist ein Prophet. Aber es wird gesagt über ihn, dass die Nachricht, dass Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, einfach eine Fälschung ist. Die Christen haben diese Botschaft gefälscht. In Wirklichkeit, heißt es im Islam, ist Jesus nie gekreuzigt worden. Der Islam sagt, er ist verwechselt worden mit einem anderen. Man hat ihn verwechselt mit einem anderen oder man hat ihn ausgetauscht, könnte man auch so in diesem Sinne sagen. Und dann sagt der Islam noch, und Jesus ist, also nicht am Kreuz gestorben, sondern ist vorher in den Himmel entrückt worden. Er war ja nicht Gottes Sohn. Er ist so, wie halt Abraham und die anderen auch im Himmel sind, ist halt Jesus auch in den Himmel entrückt worden. Nur nebenbei an dieser Sache, wie der Islam über Jesus denkt, sieht man den diametralen Unterschied zwischen Christentum und Islam. Es ist nicht derselbe Gott, bitte. Das ist eine ganz wichtige Sache. Mit dieser Aussage trifft der Islam mitten ins Herz des christlichen Glaubens. Wenn Jesus nicht gekreuzigt wurde, nicht auferstanden ist, dann können wir unseren Gottesdienst schließen. Das ist das Herz. Genau in dieses Herz zielt der Islam und auch andere Theorien, aber ich sage das nur hier in besonderer Weise. Nun, ich möchte einfach sagen, der Matthäus, der hier diese Dinge berichtet, er will ja damit etwas sagen. Er will ja damit mit aller Deutlichkeit, weil der da schon damals in seiner Zeit diese verschiedenen Gerüchte von den Gegnern Jesu sozusagen in die Welt gesetzt wurde, die verschiedensten, er wollte damit sagen, der Tod Jesu und das Begräbnis von Jesus, dass er wirklich als Leichnam in ein Grab gelegt wurde, das ist absolute historische Wahrheit. Eine historische Wahrheit ist besiegelt und beglaubigt sogar durch die jüdische Behörde, weil sie haben ja bestätigt, dass er gestorben ist und sie sollten ja durch die Wächter das Grab bewachen, weil er tot ist, er soll tot bleiben. Besiegelt und bestätigt von der jüdischen Behörde und von den Römern auch. Denn die Römer haben ja jetzt dann auch, und der Pilatus durch diese Wächter, dann auch dieses Grab bewacht. Ihr Lieben, das ist wichtig. Das ist ganz entscheidend wichtig. Warum? Weil Jesus, weil der Matthäus und das ganze Neue Testament ja damit eine Botschaft entfaltet. Eine Botschaft, die zusammenhängt mit der Bedeutung dessen, dass Jesus wirklich gestorben ist. Ihr Lieben, das ist die Voraussetzung für die Auferstehung. Das ist eh logisch. Ja, aber ich sage es noch einmal, es geht ja hier nicht nur um irgendein Geschehen, dass ein Toter wieder lebendig wird. Das ist ja nicht das Thema. Jesus hat manche auferweckt, den Lazarus zum Beispiel. Vom Tod zum Leben. Aber das ist ganz was anderes. Hier geht es um viel, viel mehr. Es geht hier darum, das möchte ich noch einmal erwähnen vom vergangenen Freitag, wo wir keinen Freitagsgottesdienst gefeiert haben. Es geht hier darum, dass hier am Kreuz, bei dem Tod Jesu, ein Todesurteil über Jesus gesprochen wurde. Gott hat ein Todesurteil über seinen Sohn gefällt. Und daran hängt das ganze Evangelium. Wenn er nicht tot war, ist das ganze Evangelium nicht wahr. Gott hat ein Todesurteil gefällt über Jesus. Warum? Weil er zuvor die Sünde der ganzen Welt auf ihn geladen hat. So sagt auch der Apostel Petrus, dass er unsere Sünden auf seinen Leib, auf seinem Leib aufs Holz, also aufs Kreuz hinaufgetragen hat und ist darunter gestorben. Und dadurch ist das Gericht über die Sünde, über unsere Sünde, nicht über seine Sünde, ist an ihm vollzogen worden und das Gericht heißt Tod. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, wäre das Gerichtsurteil nicht vollzogen, wäre das Gerichtsurteil nicht geschehen. Und darum, ihr Lieben, wäre dann auch die Auferstehung. Wenn Jesus nicht gestorben ist, wenn er nur scheintot war oder gar nicht gekreuzigt worden wäre, dann wäre auch die Auferstehung oder der Bericht von der Auferstehung ein Fake News, wie man heute sagt, ja? Also eine Fälschung. Etwas, was überhaupt nicht stimmt, was sich die Jünger eingebildet haben. Und ihr Lieben, es gibt leider auch eine liberale Theologie von Christen, die die Auferstehung Jesu leugnen. Sie leugnen nicht den Tod, aber die Auferstehung. Im Sinne einer leibhaftigen Auferstehung. Und sie sagen, die Auferstehung bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die Sache Jesu weitergeht. Die Botschaft von der Auferstehung ist einfach nur ein Bild, ein Synonym, mit dem man beschreiben möchte, das, was Jesus in seinem Leben gesagt und getan hat, war so wichtig, dass es für alle Zeit eine Bedeutung hat, dass die Botschaft von Jesus weitergeht, aber er selber ist tot. Das ist genauso ein Widerspruch zu dem, was hier mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht wird. Und nun, ihr Lieben, zurück zum Bericht. Ich bin immer noch beim ersten Vers, aber keine Angst, ich werde nicht so lang predigen, dass ich über jeden Vers so lang rede. Zu dem Bericht. Die Frauen kommen also zum Grab. Und da heißt es dann in Vers 2, und von Vers 2 an werden gewaltige Dinge berichtet, die das Antlitz dieser Erde vollkommen verändert haben. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es begann alles am Grab. Es begann alles mit dem Tod Jesu. Darum ist die Auferstehung der zweite Akt, nicht der erste. Darum muss der Tod zunächst einmal klar sein. Und nun sehen wir hier einige Dinge, die außergewöhnlich sind. Das erste, als sie in die Nähe des Grabes kamen, so muss man sich das vorstellen, geschah ein gewaltiges Erdbeben. Nun, wenn ein Erdbeben geschieht, dann geschieht es ja nicht nur gerade dort, wo man sich befindet. Das muss ja dann in ganz Jerusalem und auch in der Umgebung gespürt worden sein. Es wird nicht berichtet darüber, wie die Bevölkerung da in Jerusalem reagiert hat. Es wird nur mitgeteilt. Es geschah ein gewaltiges Erdbeben. Und ihr Lieben, gleichzeitig mit dem Erdbeben kommt ein Engel. Und das ist, wenn wir die Bibel kennen, und wir kennen sie ja, dann merken wir, dass immer dort, wo die Gegenwart des lebendigen Gottes in einer ganz deutlichen Weise die Erde berührt, also wenn Gott in besonderer Weise sich manifestiert in dieser Welt, dann ist es oft verbunden mit Zeichen, mit gewaltigen Naturphänomenen. Und so ist auch hier, es ist genauso wie bei anderen Dingen. Denkt an den Mose und den brennenden Dornbusch. Es ist ein Naturphänomen, das da entsteht. Denkt an den Auszug aus Ägypten, die Wolkensäule und die Feuersäule. Denkt an den Sinai, wo der ganze Berg in Rauch gehüllt war und Feuer und Blitz und Donner waren, um zu zeigen, jetzt ist Gott gegenwärtig. Denkt an Pfingsten, was dann danach kam. Und es kam ein gewaltiges Brausen und Feuerzungen kamen vom Himmel herunter. Alles Zeichen, begleitende Zeichen der Gegenwart Gottes. Es ist nicht so, dass er immer, wenn er nahe kommt, so erscheint. Aber oft ist es so. Und so ist es auch hier. Dieses Erdbeben ist eine Ankündigung, ist ein Zeichen. Jetzt geschieht etwas Gewaltiges von Gott her. Das ist sozusagen hier der Punkt, um den es geht. Und dann heißt es, dass die Engel, dass ein Engel des Herrn aus dem Himmel herabkam und er trat zu dem Grab hin. Und was tat er? Er wälzte den Stein weg. Waren also nicht irgendwelche Menschen, auch nicht die Wächter, die auf die Bitte der Frauen den Stein weggewälzt hätten, sondern es war der Engel. Ein Engel des Herrn, der kam und er setzte sich auf den Stein. Man muss sich das so vorstellen, das war ja wirklich so, ja. Also, wenn ich eine Geschichte lese im Neuen Testament, ich möchte immer sie so lesen, wie wenn ich sie zum ersten Mal in meinem Leben hören würde. Und so ganz naiv, was steht denn da eigentlich, ja? Wir sind schon so sehr vergeistlich, dass wir oft ganz diese normalen Dinge nicht mehr wahrnehmen. Er setzte sich auf den Stein. Und das Interessante ist, wie er beschrieben wird. Sein Aussehen war wie ein Blitz. Das hat etwas mit dem Licht zu tun. Also ein gewaltiger Lichtblitz war dieser Engel. Also schon schockierend, ja. Also wenn so ein richtiger Blitz am Himmel erscheint, dann zuckt man zusammen. Das ist ja ganz eine normale, eine natürliche Reaktion. Und seine Kleider waren ganz, ganz hell und sie waren weiß wie Schnee, heißt es. Also alles Dinge, die sozusagen erschreckend waren und die deutlich gemacht haben, jetzt passiert da etwas Außergewöhnliches. Etwas, was volle Aufmerksamkeit verlangt. Und ihr Lieben, die Reaktion der Wächter wird hier beschrieben. Sie haben gebebt und gezittert vor Angst und sie waren erstarrt vor Schreck. Sie waren wie Tote, heißt es hier. Sie waren erstarrt vor Schreck. Nicht die ganze Zeit. Sie sind ja dann weggelaufen und haben das dann den hohen Priestern gemeldet. Aber sie waren wirklich erschrocken. Und nun beginnt der Engel zu sprechen. Und ihr Lieben, das ist der Beginn einer neuen Welt. Diese Botschaft, die der Engel sagt, das erste Mal, dass diese Botschaft ertönt in die Welt hinein als eine Realität, nicht als eine Ankündigung, sondern als eine Realität. Der Engel spricht zu Frauen. Ich würde eine ganze Predigt gerne über das Thema halten, die Bibel und die Frauen, ja? Aber das ist schon berührend. Es waren Frauen, die im jüdischen Gesetz gar nicht viel galten, schon gar nicht als Zeugen. Die Frauen wurden zum Beispiel bei einem Gerichtsprozess überhaupt nicht als Zeugen zugelassen, weil man gesagt hat, die Frauen schwätzen nur. Die Frauen, die kann man nicht ernst nehmen. Die erzählen nur Märchen, die können nicht genau wiedergeben, was geschehen ist. Die waren gar nicht zugelassen. Und ausgerechnet den Frauen wird diese wichtigste Botschaft der Weltgeschichte, es gibt keine wichtigere, vermittelt. Und noch schlimmer, diese Frauen sollen es den Jüngern sagen, nicht Jesus selber oder ein Engel, sondern die Frauen sollen zu den Jüngern gehen und das verkündigen. Herrliche Details, Klammer zu. Es geht hier darum, dass diese Frauen nun eine Botschaft von Gott bekommen durch den Engel. Und ihr Lieben, da ist jedes Wort, jeder Satz, den der Engel sagt, von höchster Bedeutung. Das ist typisch für die Bibel. Wie ich schon am Freitag gesagt habe, wird nichts ausgeschmückt, irgendetwas, was unwesentlich ist. Nur damit man auf die Tränendrüsen drückt oder etwas noch gewaltiger irgendwie darstellt. Nein, es wird sehr nüchtern, sehr klar, werden die Dinge erzählt. Das Erste, was der Engel sagt zu den Frauen ist, fürchtet euch nicht. Ihr Lieben, dieses Wort, dieser Satz, erscheint immer wieder in der Bibel. Wenn Gott erscheint und dieses Wort sagt, durch Engel oder eine hörbare Stimme, dann ist immer damit verbunden, jetzt kommt eine gewaltige Botschaft. Nicht ein Gericht, sondern eine gewaltige Botschaft. Hört jetzt genau zu. Das ist mit diesem Satz gemeint. Ihr erinnert euch an die Erscheinung des Engels bei der Maria. Wie der Engel der Maria erscheint und ihr sagt, dass sie schwanger werden wird und dass sie einen Sohn gebären wird, es beginnt genauso. Fürchte dich nicht, denn du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und soll seinen Namen Jesus nennen. Genauso diese gewaltige Botschaft. Und hier ist es genauso. Diese gewaltige Botschaft wird eingeleitet mit diesem Satz. Und dann heißt es, denn ich weiß, sagt der Engel, dass ihr Jesus, und jetzt fügt er hinzu, das ist sehr interessant, den Gekreuzigten, das ist bewusst. Wir müssen die Bibel sehr bewusst lesen. Da ist kein Wort irgendwo nur so. Er hätte auch sagen können, ihr wolltet vielleicht den Leichnam Jesu sehen oder was auch immer, oder Jesus sehen. Er sagt, nein, ganz bewusst. Den Gekreuzigten. Ihr Lieben, denn was der Engel damit sagen möchte, ist ja, dass die Botschaft von Jesus wird für alle Zeit die Botschaft von dem Gekreuzigten sein. Und die Botschaft von dem Auferstandenen. Und beides gehört zusammen. Ist eine absolute Einheit. Das eine oder das ohne das andere ist undenkbar. Und deswegen sagt er, bevor er nun sagt, dass Jesus auferstanden ist, ihr sucht den Gekreuzigten. Ihr habt recht, dass ihr den Gekreuzigten sucht. Und damit bestätigt er der Engel noch einmal, ja, auch vom Himmel her, dieser Jesus wurde gekreuzigt, er ist tot. Er war tot. Aber er wurde getötet. Keine Frage. Das wird von dem Engel noch einmal in besonderer Weise bestätigt. Und ihr Lieben, das ist ein Wort, wenn man das, es gibt immer eine vordergründige Aussage, aber auch eine hintergründige Aussage. Die hintergründige Aussage, die nun Bibelleser, also Leser des Wortes Gottes, so ist es vom Geist Gottes auch gemeint, lesen, die hören darin auch die Frage, die an sie gerichtet wird, an die Menschen. Bist du auch einer, der den Gekreuzigten sucht? Bist du auch einer, der den Gekreuzigten sucht? Oder gehst du achtlos an seinem Leben vorbei und an seinem Tod? Vielleicht bedeutet Jesus für Menschen einiges, aber er bedeutet nicht etwas im Sinne dessen, dass er gekreuzigt wurde. Weil da geht es ums Eingemachte. Da geht es um meine Sünde. Suchst du Jesus als den Gekreuzigten, als denjenigen, der für deine Sünde gestorben ist? Den du unbedingt brauchst, damit du von deiner Sünde befreit wirst. Suchst du den Gekreuzigten? Man hört im Hintergrund die Worte des Apostel Paulus, wo er von dem Wort des Kreuzes spricht. Und er sagt, ich will nichts anderes verkündigen als nur den Gekreuzigten allein. Welche Betonung in dem Ganzen dieses Kreuz, dieser Tod gewinnt, suchst du den Gekreuzigten. Nicht deswegen, weil er gestorben ist und im Grabe geblieben ist, sondern weil er gestorben ist und auferweckt worden ist. Darum kommt jetzt diese Botschaft. Und jetzt kommen wir nächsten Verse. Der Engel sagt dann zu Jesus, zu den Frauen, er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Schön, wie er das begründet. Wie er es gesagt hat. Jesus hat das ja mehrmals seinen Jüngern gesagt, dass er auferweckt werden würde. Aber sie haben sich nicht mehr erinnert nach dem Tod. Sie sind alle weg. Ihr kennt die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die auf dem Weg waren nach Hause. Jesus erscheint ihnen nach der Auferstehung. Sie haben keine Ahnung, dass Jesus ist. Und sie reden mit Jesus so, als ob es nie eine Auferstehung geben würde. Weißt du nicht, was geschehen ist mit diesem Jesus? Wir haben so große Hoffnungen auf ihn gesetzt, Aber er hat uns bitter enttäuscht, er ist tot. Ausschluss, Ende, jetzt gehen wir nach Hause und werden unsere Tagesgeschäfte wieder machen. Keine Spur von einer Hoffnung auf Auferstehung, obwohl das Jesus ihnen gesagt hat. Und deswegen sagt das auch der Engel, der Maria und diesen beiden Frauen hier. Und sagt, so wie er es gesagt hat. Erinnert euch daran. Er muss sie erinnern. Und Jesus hat dann ja auch später immer wieder, während der 40 Tage, wo er mit den Jüngern zusammen war, als Auferstandener, immer wieder gesagt, ich musste sterben. Und es wird schon im Alten Testament, in dem Torah, in den Propheten und in den Schriften gesagt, über meinen Tod, dass ich sterben muss und dass ich auferstehen muss. Ich habe es euch gesagt. Und er erklärt es ihnen aus dem Alten Testament. Und jetzt erinnert der Engel diese Frauen auf diese Botschaft. Ihr Lieben, er ist nicht mehr tot. Er war tot. Und das muss betont werden. Aber jetzt ist er nicht mehr tot. Er ist auferweckt worden. Das heißt nicht, er ist selber aufgestanden, sondern es ist eine Tat. Eine Schöpfungstat Gottes an Jesus. Und wenn man dann die Geschichten weiterliest, wie der Auferstandene dann den Jüngern begegnet und auch in einem anderen Teil des Neuen Testaments, wird ganz klar, dass diese Auferweckung Jesu war nicht so etwas, wie man das heute in den Krankenhäusern tut. Wenn einer stirbt, dann reanimiert man ihn. Das ist nicht die Wiederbelebung eines Leichnams. Es ist auch nicht das, was Jesus 4 Tage nach dem Tod bei Lazarus getan hat. Der war noch länger tot wie er und hat ihn dann auferweckt. Aber dieser Lazarus wurde wieder in sein altes Leben hinein auferweckt und später ist er dann wieder gestorben natürlich, ja. War eine Verlängerung seines irdischen Lebens. Aber Jesus, das möchte ich nur auch deutlich sagen, das ist jetzt nicht das Thema meiner Predigt, so deutlich zu machen, dass Jesus zu einem vollkommen neuen Lebensdimension auferweckt worden ist. Einer Lebensdimension eines Lebens, das nicht mehr vergleichbar ist diesem irdischen Leben. Aber es war eine Tat Gottes an Jesus. Es hat aus ihm nicht niemanden anderen gemacht, es war Jesus. Und deswegen, als die Jünger sozusagen dann ihm erschienen, in den meisten Fällen haben sie ihn erkannt, manchmal nicht gleich. Aber dann haben sie ihn erkannt. Auch die Frauen hier, es kommt gleich. Nun, was ist mit dieser Botschaft gemeint? Lasst mich das jetzt noch sagen. Diese Botschaft, er ist auferweckt worden. Nun, ihr Lieben, lasst mich das so einfach und deutlich wie möglich sagen, wie es mir jetzt im Moment möglich ist. Die Auferweckung Jesu, die Botschaft von der Auferweckung Jesu sagt zuerst einmal etwas aus über die Bedeutung des Todes Jesu. Die Tatsache, dass Gott Jesus auferweckt hat, sagt, dass mit der Auferweckung sein Sterben für die Sünde gültig geworden ist. Also ich kann es vielleicht so sagen. Die Auferweckung Jesu ist wie der Stempel auf ein Dokument, damit es gültig wird. Ohne Stempel ist das Dokument, nämlich der Tod Jesu, noch nicht gültig. Wenn der Stempel fehlt, wird es nicht akzeptiert. Normalerweise ein Dokument, es muss ein Stempel drauf. Und dieser Stempel ist die Beglaubigung, ist die Bestätigung, dass der Tod Jesu tatsächlich für unsere Sünden war und die große Begnadigung des Menschen darstellt. Jesus hat den, den er zuerst gerichtet hat, wegen unserer Sünde wieder auferweckt, um zu sagen, nicht die Sünde hat jetzt triumphiert über diesen Jesus und jetzt ist er kaputt und erledigt und bleibt immer im Grab. Sondern Jesus hat triumphiert über die Sünde. Das, was ausgesprochen wird als Botschaft über das Kreuz Jesu, ist nicht ein Ende, ist nicht ein Versagen, sondern es ist ein Urteil. Und dieses Urteil, das Todesurteil, bedeutet Begnadigung für den Sünder. Aber diese Begnadigung für den Sünder ist nur dadurch sichtbar und möglich, dass dieser Jesus nicht im Tode geblieben ist. Mit dem Grab ist nicht alles aus. Sondern da beginnt's. Aber er musste durch den Tod ins Leben. Und diese Auferweckung, die macht das in einer ganz besonderen Weise deutlich und macht deutlich, Jesus hat den Triumph. Gott hat den Triumph über die Sünde, über den Satan, über den Tod. Jetzt regiert das Leben. Jetzt regiert die Vergebung und Versöhnung. Jetzt regiert das ewige Leben. Nicht Tod und Sünde und Strafe. Die Auferweckung ist die Beglaubigung dafür, dass das, was Jesus im Tod erlitten hat, gültig ist. Die Auferstehung ist die Gültigkeitserklärung. Und das ist von größter Bedeutung, das so zu verstehen. Paulus beschreibt das dann auch immer wieder, zum Beispiel im 1. Korintherbrief, da sagt er das auch. Wäre Jesus nicht auferstanden, sagt er, dann wärt ihr alle noch in eurer Sünde. Dann wäre zwar Jesus gestorben, ein Gerichtsurteil wurde ausgesprochen über ihn, aber wenn er im Tode geblieben wäre, wäre die Vergebung und die Versöhnung nicht gültig. Da fehlt der Stempel. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre sein Tod sinnlos. Dann wären alle verloren. Und dann wären wir Lügner, die wir von der Auferstehung Jesu reden, sagt er. Und dann wären wir sogar die elendsten unter allen Menschen, weil wir unterliegen einer Täuschung. Und dann bricht er durch zu dem Jubel im 1. Korinther 15 am Ende. Nun ist aber Christus auferstanden von den Toten. Und das ist sozusagen beglaubigt und bestätigt durch die Tatsache der Auferstehung. Ihr Lieben, das ist von größter Bedeutung. Warum? Weil, wenn dieser Tod Vergebung, Versöhnung, ewiges Leben bringt, dann kann das nur dadurch unser Anteil werden, wenn der Auferstandene selbst uns das schenkt. Wir werden nicht von einem Leichnam beschenkt mit Vergebung von Sünden. Wir schließen unser Leben, um das es ja geht, nicht einem Leichnam an. Das hat keinen Sinn, sondern einem Lebendigen. Und darum kommt der Ruf von dem Auferstandenen. Kommt, folgt mir nach, gebt mir euer Leben. Der Auferstandene ist es, der sagt, kommt und öffnet eure Herzen. Für mich, lasst mich hineinkommen in euer Herz. Und wenn ich als Auferstandener komme, nicht einfach nur als eine Nachricht, als Auferstandener selber komme, dann schenke ich euch Vergebung eurer Sünden. Denn ich war tot und siehe, ich bin lebendig geworden. Und mein Leben ist der Garant dafür, dass die Vergebung der Sünden, dass das, was ich am Kreuz getan habe, gültig ist. Sein Leben ist die Gültigkeitserklärung, dass er für unsere Sünden wirklich gestorben ist. Wäre er im Tod, wäre alles umsonst. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt noch kurz zurückgehen zu der Geschichte hier, dann sehen wir, wie der Engel nun den Frauen sagt, nachdem er sagt, er ist auferweckt worden, und dann sagt er, geht schnell, verkündigt es euren, also den Aposteln, und sagt ihnen, dass ich ihnen begegnen werde in Galiläa. Das ist das ganz Entscheidendes jetzt. Er sagt, sie werden mich sehen. Nun, es ist uns ja allen aufgefallen bis jetzt, dass natürlich bis jetzt, also im Verlauf der Geschichte hier, die Botschaft von der Auferstehung Jesu für die Frauen nur eine Botschaft war. Sie haben nur gehört, dass Jesus auferstanden sein soll. Sie haben es mit einem sehr starken Zeichen, Beglaubigung in einer gewissen Weise gesagt bekommen, da war ein Erdbeben und da war ein Engel, der hat es ihnen gesagt. Eine höhere Instanz als ein Engel gibt es ja nicht für so eine Botschaft. Und dann hat er uns sogar das Grab gezeigt, es war wirklich leer, aber ihn selber haben sie noch nicht gesehen. Und ihr Lieben, darum geht's immer in den Auferstehungsberichten. Das leere Grab und die Begegnung mit Jesus selber. Ohne direkte Begegnung mit Jesus ist die Botschaft vom leeren Grab auch bedeutungslos. Beides gehört wieder zusammen. Beides bestätigt einander. Und darum heißt es dann, als sie gingen, sie liefen so schnell sie konnten zu den Jüngern und auf dem Weg kommt ihnen Jesus entgegen. Der auferstandene Jesus. Und sie erkennen ihn sofort. Und wie sie sind außer sich. Sie fallen vor ihm nieder. Sie umklammern seine Füße. Sie umarmen ihn. Das ist ein Zeichen von absoluter Anerkennung. So wie man vor einem König niederfällt und ihn respektiert und akzeptiert und anerkennt als den König. Genauso handeln sie. Ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Sache, denn später hören wir dann im Matthäus-Evangelium, wie Jesus dann auch den Jüngern selber begegnet. Aber es ist sehr wichtig, ihr Lieben, es sind drei Dinge, die hier wichtig sind. Erstens, sie haben gehört. Zweitens, sie sind ihm begegnet. Drittens, sie haben ihm ihr Leben gegeben. Wenn eines fehlt, fehlt alles. Ich sage das noch einmal. Das eine ist zu hören, dass Jesus auferstanden ist. Ein zweites ist, ihm zu begegnen, Erfahrungen zu machen mit ihm. Aber das ist auch noch nicht alles. Was hülfe es, wenn ein Mensch überzeugt wäre, dass Jesus auferstanden ist, aber er würde nicht niederfallen vor ihm und ihn anbeten. Er würde nicht in den Genuss kommen von all dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, obwohl er glauben würde, dass Jesus auferstanden ist. Ihr Lieben, das ist entscheidend, dass wir Jesus, den Gekreuzigten, suchen, dass wir von ihm hören und dass wir, wenn wir von ihm hören, dass wir uns ausstrecken nach ihm. Und wenn wir ein offenes Herz haben für diese Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, wenn wir ein offenes Herz haben, dann beginnt ein Prozess. Dann beginnt ein Prozess im Herzen eines Menschen, der von Jesus, dem Auferstandenen, selber hervorgerufen wird, dass da sozusagen wie eine Stimme, ich sag's einmal jetzt einfach so, eine Stimme laut wird im Herzen eines Menschen, und das haben Millionen erlebt, die sich geöffnet haben für diese Botschaft. Eine Stimme, die ruft, komm, folge mir nach. Ich bin für dich gestorben und ich bin für dich auferstanden. Und wenn ein Mensch dann eine Entscheidung trifft und sagt, ich gebe dir mein Leben, dann wird Jesus spürbar, erfahrbar, merkbar das Leben eines Menschen verändern. Und hier sitzen so viele Leute, die das erlebt haben. Dort, wo Jesus, erst dort, wo man nicht nur gehört hat, dass er gestorben ist, nicht nur gehört hat, dass er auferstanden ist, sondern ihm selber auch begegnet ist, indem man sich ihm geöffnet hat und seinen Ruf, seinen lebendigen, gegenwärtigen Ruf angenommen hat, hat man erlebt. Jetzt beginnt etwas völlig Neues. Die Gewissheit vollkommener Vergebung. Die Gewissheit ewigen Lebens für alle Ewigkeit. Und das Erleben, wie unser Leben umgestaltet wird, bekommt einen neuen Ziel, bekommt einen neuen Sinn, bekommt eine neue Berufung und. Alles Zeichen, dass Jesus lebt. Das ist keine Botschaft über einen Leichnam, sondern das ist die Botschaft über einen, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist und der nun die Macht hat, dass er unser Leben total verändert. Zum Segen und zum Heil für jeden. Und ich wünsche mir, dass jeder unter uns das selber erleben kann. Viele haben das schon erlebt. Wer es noch nicht erlebt hat, wer noch nicht sein Leben diesem Jesus geöffnet hat, dem Auferstandenen, und immer noch vielleicht denkt, ja, wer weiß, ob das stimmt, dann möchte ich einen vermutigen, komm zu Jesus, sprich zu ihm, Nimm seine Einladung an und du wirst erleben, du wirst erleben in einem ganz tiefen inneren Sinne, dass er lebt. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du lebst. Dass du auferstanden bist und dass du dein Werk auch heute als Auferstandener tust. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dein lebensspendendes Wort heute zu jedem von uns sprichst. Und ich bete da ganz besonders für diejenigen unter uns, die dir noch nicht begegnet sind als dem Lebendigen. Und ich bitte dich, dass du ihnen eine Sehnsucht gibst. Jedem, der dir noch nicht begegnet ist, gib eine Sehnsucht, eine Offenheit, dich, den Gekreuzigten und Auferstandenen, zu suchen. Zu suchen, um ihn zu finden. Und Herr, wir wissen, dass du gerne die Suche eines Menschen beantwortest und dich finden lässt. Wer sucht, der wird finden. Und dass du dich selber bekannt machst, jedem, der dich sucht. Und dass du ihm begegnest, in einer ganz persönlichen Art und Weise, so dass der Einzelne ganz genau weiß, das warst jetzt du. Und das bist jetzt du. Herr, ich bitte dich als Auferstandener, geh auch heute durch unsere Reihen und bezeuge dich als der Auferstandene. Amen.